Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Die kriminelle Reeperbahn in den 80er Jahren beschäftigt uns jetzt im Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio. Herzlich willkommen.
Hamburg St. Pauli. Die schmutzigste Meile der Welt. Seit Jahren Schauplatz von Menschenhandel, Gewalttätigkeit, Bandenkriegen mit tödlichem Ausgang. Organisiertes Verbrechen versucht hier Fuß zu fassen. Selbst Polizisten gerieten ins Zwielicht der Korruption. Ist Hamburg auf dem besten Wege, ein Chicago des Nordens zu werden?
Ja, Reeperbahn-Spezialeinheit FD65, Hamburgs Kampf gegen das organisierte Verbrechen. So heißt die fünfteilige Doku-Serie ab morgen in der ARD-Mediathek abrufbar. Eine NDR-Koproduktion, ausgezeichnet mit dem Hamburger Produzentenpreis. Es geht um die erste Polizeieinheit Deutschlands, die nach US-Vorbild gegen die Mafia vorging, obwohl es die offiziell in Hamburg zu der Zeit gar nicht gegeben haben sollte. Wir sprechen hier im Kompressor mit Co-Regisseur und Drehbuchautor Georg Tschurtschenthaler. Ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Tschurtschenthaler, wie kamen Sie denn an diese Story ran? Hat da einer der Ermittler von damals plötzlich ausgepackt?
Naja, wir sind ja immer auf der Suche nach, ich sag mal, nach populären Stoffen, die man aus heutiger Perspektive nochmal breiter erzählen kann. Das ist jetzt eine Serie, ich sag mal, so nach moderner netflixischer Erzählweise, sage ich mal. Und wir haben uns mit den 80er Jahren auf der Reeperbahn beschäftigt, weil wir die 80er erzählen wollten. Also diesen Umbruch dieser Zeit und haben dann so wie viele halt so in diesem Ruf-Milieu ein bisschen rumgestochert und sind auf die altbekannten Geschichten gestoßen. Ursprünglich wollten wir so ein Arbeitstitel Toxic Love, sozusagen das sehr konsequent aus einer Frauenperspektive diese Rotlichtwelt erzählen. Und dann sind wir in einem Nebensatz eines Dokuments, das wir gelesen haben, auf diesen Satz gestoßen, diese FD65, eine Spezialeinheit. Und dann haben wir nachgefragt, wer die sind. Und diese Geschichte war tatsächlich weitgehend vergessen, dass es diese Einheit mal gab. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, das ist unsere Erzählweise. Wir erzählen eine Polizeiserie sozusagen aus Perspektive der Polizisten und der einen Polizistin, die wir sozusagen hier in dieser Spezialeinheit gefunden haben.
Mhm. Und was war das für eine Truppe? Denn ich finde schon, die sahen eigentlich aus wie im 80er-Jahre-Tatort.
Naja, erstmal hat man ja so Bilder im Kopf. Ich sag mal so ein bisschen zwischen Derrick und anderen Polizeiserien aus Deutschland. Und andererseits kennt man natürlich die großen Vorbilder sozusagen Polizeiserien aus den USA. Und wir haben tatsächlich dann, als wir dann die Leute dann getroffen haben, sind natürlich alle jetzt um die 80 Jahre alt, das ist ja über 40 Jahre her, haben wir noch eine Truppe wirklich leidenschaftlicher Polizisten getroffen, die jetzt sich noch furchtbar aufregen über die Verbrechensbekämpfung, weil wir brauchen ja immer sozusagen die authentischen Zeitzeugen, die uns das erzählen. Wir erzählen ja nicht von oben, sondern aus deren Perspektive. Und das war der Moment, dass wir gesagt haben, es gab in Deutschland auch schon ganz schön coole Bullen. Und diese Geschichte erzählen wir jetzt mal.
Ja, und der Leiter dieser Spezialeinheit, das war Wolfgang Silaf. Und er, ja, kann man schon sagen, er führt praktisch auch durch ihre Serie. Wie hat sich das ergeben?
Na, er ist ja, ich sag mal, auch kein Unbekannter, nachher stellvertretender Leiter des LKA und jetzt auch einem größeren Publikum bekannt, sag ich mal, durch das Geheimnis des Totenwaldes. Also ist ja auch eine Bekanntheit sozusagen, zumindest in Hamburg. Mhm. Und er war der tatsächlich, der sich im Selbststudium in den 70er Jahren, da war er Leiter des Rauschgift-Dezernats, mit dem Thema Mafia in Deutschland beschäftigt hat, Literatur gelesen hat, sich international vernetzt hat und wirklich für die damalige Zeit einen völlig neuen Ansatz der Verbrechensbekämpfung sich ausgedacht hat und dann mit seiner Truppe umgesetzt hat.
Das kann man natürlich jetzt nicht wirklich skizzieren hier, wie das aussah, aber ich habe ja auch gesagt, nach US-Vorbild, also kann man sich schon so ungefähr vorstellen. Vielleicht, damit wir ein Bild von der Mafia mal bekommen, der große Gegenspieler, das war der Pate von St. Pauli, Wilfried Schulz. Und den hat man ja am Anfang offensichtlich unterschätzt. Gab es denn überhaupt eine, naja, konkrete Mafia-Organisation unter ihm?
Also wenn man jetzt das sozusagen im engeren Sinne sieht, also italienische Mafia, also italienische Familien, die jetzt vor Ort sozusagen sich den Kiez aufgeteilt haben, das gab es natürlich in der Form nicht. Mafia-Strukturen gab es damals in den USA und in Italien. Aber wenn man jetzt sozusagen kriminelle Vereinigung als Stichwort nimmt, das heißt Banden, die jetzt mit Omerta, also mit Schweigepflicht sozusagen Verbrechen beherrschen, das gab es da auch. Und es gab diesen Wilfried Schulz aus dem Paten von St. Pauli, der, obwohl er über 30 Mal verhaftet worden ist, noch nicht einmal verurteilt wurde. Und da braucht es eben diesen neuen Ermittlungsansatz, um dem Herr zu werden. Und darüber hinaus, und das ist tatsächlich, glaube ich, auch im deutschen Fernsehen noch nicht erzählt, gab es damals die US-Mafia, die in Hamburg angelandet war, um illegales Glücksspiel aufzubauen. Also das war schon eine große Überraschung, auch in den Recherchen, dann zu sehen, dass das Deutschland, sozusagen das Selbstbild des Deutschlands im Jahr 1980 eigentlich schon anders war, wenn man das aus der Verbrechensperspektive
sieht. Und da war Schulz der entscheidende Mann, der aber unglaublich diskret vorging, sodass man ihn ja eigentlich nicht kannte. Ne? Der tauchte nirgendwo richtig auf.
Na, Schulz war halt sozusagen eine Rotlichtgröße. Also der war schon allseits bekannt, hatte auch ein großes Auftreten und war ein Boxpromoter und war Nachtclubbesitzer. Aber es war auch allen Polizisten klar, dass er über seine Finger drin hat. Aber wo er genau wie drin steckt, das wusste niemand, weil auch organisiertes Verbrechen anders funktioniert. Das läuft ja nicht über Anzeige. Ein Erpressungsopfer, sage ich mal, oder eine Prostituierte zeigt ja nicht an, die ausgebeutet wird, sondern OK, also organisierte Kriminalität, funktioniert nach einer anderen Logik. Und deswegen ist es so schwer, die erstmal zu erfassen und überhaupt jetzt sozusagen einzuschätzen, haben wir die, gibt es die? Mhm. Und das dann zu bekämpfen, ist nicht unähnlich wie heute mit der Clan-Kriminalität beispielsweise in Berlin.
Mhm. Als Schulz dann schließlich nach Jahren doch noch festgesetzt werden konnte, da hat die einzige weibliche Ermittlerin in der Truppe, Erika Hessler, das so kommentiert.
Und da sind wir dann reingestürmt und Wilfried saß auf dem Bett in gestreiften Schlafanzug. Und ich habe gedacht, Jungkind, das war's. Das merkte er auch. Und ich hatte die Ehre, ihm diese Handschellen anlegen zu dürfen. Ein schönes Klicken.
Georg Tschurtschenthaler, hat die Verhaftung von Wilfried Schulz dann diese Reeperbahn-Mafia trockengelegt?
Naja, das ist ja sozusagen das alte Leid des Polizisten, dass natürlich Verbrechen, wird auch gesagt, eine Hydra ist, wenn man einen Kopf abschlägt, sozusagen wachsen andere nach. Und das war natürlich auch auf der Reeperbahn so, in das Vakuum, das Schulz hinterlassen hat, sind natürlich neue Banden reingestoßen und das wurde, ich sag mal, eher unschöner und brutaler als schöner. Aber das ist auch das, was diese Serie erzählt, sozusagen diese Polizisten, die jetzt immer wieder aufs Neue sozusagen sich jeden Tag diesen Verbrechen stellen und immer wieder aufs Neue wissen, dass sie den Kampf eigentlich am Ende nicht gewinnen können.
Mhm. Also wie Sie das erzählen, das finde ich einfach total spannend, weil es eben so diesen 80er-Jahre-Duktus in gewisser Weise übernimmt. Also klar, das sind die Protagonisten von damals, aber auch die Stimme aus dem Off und dann eben diese Unmengen an großartigem historischen St. Pauli-Filmmaterial. Wie haben Sie das ausgebuddelt? Wie haben Sie das zusammenbekommen?
Naja, eigentlich, das sage ich jetzt aber nur so, das ist ja eigentlich natürlich erstmal eine spannende Polizeiserie, aber eigentlich ist es für mich auch Zeitgeschichte, die wir erzählen. Das heißt, wir flechten ein in diese Geschichte dieser Polizeieinheit auch eine Rede oder einen Wahlkampfschlagabtausch zwischen Franz Josef Strauß, damals Kanzlerkandidat der CDU-CSU, und zwischen Helmut Schmidt, dem Bundeskanzler. Wir haben eine Reagan-Rede, Ronald Reagan, US-Präsident. Wir haben die erste grüne Fraktionsabgeordnete im Bundestag. Das heißt, in diese Geschichte flechten wir Zeitgeschichte ein, von AIDS, also mit erzählen, der Kampf um Wohnraum in der Hafenstraße, Frauen, die in Polizeiberufe kommen. Es ist sehr viel mehr als jetzt, ich sag mal, eine Polizeigeschichte, sondern so en passant wollen wir diese 80er Jahre in der ganzen Konflikthaftigkeit und auch Brutalität, die mich tatsächlich überrascht hat beim Machen, erzählen. Und da geht es natürlich um Archivmaterial, um diese Stimmung dieser Zeit eben reinzuholen und das sozusagen erfahrbar zu machen.
Und Sie sind da offensichtlich fündig geworden und haben dieses ganze Material, das muss schon viel Arbeit gewesen sein. Also ich weiß, was das bedeutet, ins Archiv zu steigen und all diese Jahre dann auch filmisch durchzuschauen und dann daraus zu gestalten. Vielleicht noch, Herr Tschurtschenthaler, der Film wird ja beworben als True Crime Format. Eigentlich ist aber FD 65 ja eben eine Doku-Filmserie, aus der schon mit Preisen sehr häufig bedachten Produktionsfirma Gebrüder Beetz. Stört es Sie so ein bisschen so, naja, so allgemein in diese True Crime Metaware eingruppiert zu werden?
So ein klares Jein. Also einerseits hilft ja, ich sag mal, so ein Label wie True Crime, ist ja ein populäres Genre, sage ich mal, um jetzt immer Aufmerksamkeit zu kriegen, dass Leute das auch schauen wollen. Das ist das eine, aber andererseits ist es für uns oder auch wie wir grundsätzlich arbeiten, mich interessiert das jetzt nicht, warum jemand einen anderen umgebracht hat, das ist zu wenig. Das ist eine tolle Erzählweise, weil man spannend sozusagen für ein doch ein breiteres und jüngeres Publikum erzählen kann, aber gleichzeitig ganz, finde ich, viele Perspektiven und eine vielschichtige Erzählweise, gerade im Serien erzählen ermöglichen kann. Und da finde ich das jetzt dann legitim, das so zu labeln und rauszubringen. Aber ich sage immer ganz schnell dazu, das ist aber deutlich mehr als Crime, da ist ganz viel anderes dabei.
Ja, das kann ich unterschreiben. Also man kann wirklich, man atmet sozusagen wirklich die 80s auf dieser Reeperbahn. Reeperbahn-Spezialeinheit FD65, Hamburgs Kampf gegen das organisierte Verbrechen in 5 Teilen ab morgen in der ARD-Mediathek. Und das erste zeigt den Stoff dann in einer 90-Minuten-Version am kommenden Sonntag um 21:45 Uhr. Und das war Co-Regisseur und Drehbuchautor Georg Tschurtschenthaler. Vielen Dank.
Ich bedanke mich. Wiederhören.